Willkommen zu einem weiteren Abend im Rahmen der Montagsakademie. Herzlich willkommen alle Gäste hier in der Aula der Karl-Franzens-Universität Graz. Herzlich willkommen auch in den Außenstellen und auch herzlich willkommen im Internet. Ich freue mich sehr, Ihnen ganz kurz unsere heutige Vortragende vorstellen zu dürfen. Juliane Jahrke ist Professorin für digitale Gesellschaften an der Universität Graz. Sie war zuvor an den Universitäten in Bremen und in Lancaster tätig. Weitere Forschungsaufenthalte haben sie auch nach Brasilien und auch wieder Großbritannien an die University in Bristol gebracht. Ihre Forschungsschwerpunkte oder ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Bedeutung oder der zunehmenden Bedeutung datenbasierter Technologien und der sogenannten künstlichen Intelligenz, vor allen Dingen im öffentlichen Sektor, im Bildungsbereich, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Und wir werden dazu heute einiges auch von ihr hören. Ich möchte ganz kurz von Ihren vielen Publikationen nur den Band Co-Creation Digital Public Services von Aging Society erwähnen, der 2021 erschienen ist und der sozusagen einige Ihrer Themen, die sich auch im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel oder mit dem Thema Altern beschäftigen, auf den Punkt bringt. Sie ist außerdem Co-Herausgeberin des Bandes Algorithmic Regimes, Methods, Interactions, Politics, Amsterdam 2024 oder auch des Bandes Die datafizierte Schule, Springer 2023 erschienen. Gerade eben hat ein neues Projekt gestartet, das auch einen Bogen spannt zum Thema des heutigen Vortrags, und zwar zum Thema für ein würdevolles Altern mit Technik. Interdisziplinäre Ansätze für das Zusammenspiel von Neurotechnologien, Artificial Intelligence und Menschen mit Demenz in der Steiermark. Und wir werden nachher auch noch dazu hören, dass hier auch noch Teilnehmerinnen möglicherweise gesucht werden für Workshops, wenn sie sich dafür interessieren. Ja, und ich möchte auch noch erwähnen, dass Juliane Jahrke Co-Organisatorin einer großen internationalen Konferenz schon mehrmals war zum Thema Data Power Konferenz, die sich mit der Macht von Daten und ihrer Verwendung in gegenwärtigen Gesellschaften beschäftigt. Und die nächste Ausgabe dieser internationalen Konferenz wird im September in Graz stattfinden und hybrid zugleich in Bangalore, Indien. Ja, und mit diesem Ankündigung für September kommen wir aber erst einmal zum heutigen Abend und ich gebe das Podium frei.
So, dann möchte ich mich zuerst dafür bedanken, für die Einladung und für die Gelegenheit, Ihnen hier heute meine Forschung oder einen Teil meiner Forschung vorstellen zu dürfen. Wir haben uns auf den Titel geeinigt, Zukunftsentwürfe einer digitalen Gesellschaft. Wie kann diese sozial gerecht gestaltet werden? Digitalisierung und digitale Technologien, Sie haben das jetzt gerade in der Einleitung gehört, nehmen meiner Forschung eine große Rolle ein, aber mittlerweile natürlich auch in allen Bereichen unseres Lebens und Arbeitens. Und ich möchte hier heute darauf fokussieren, warum das eigentlich wichtig ist, dass wir uns mit der Zukunft digitaler Gesellschaften beschäftigen und wie diese gestaltet werden kann. Ich fange an mit einem Meme. Wer kennt Memes? Wer weiß, was Memes sind? Hat sowas schon mal gesehen? Super, da hinten meldet sich wer. Genau, das sind also kleine Bilder, meist aus Filmen oder aus Zeitschriften, die man dann verfremdet. Und hier sehen Sie eins von Star Trek und die junge Frau fragt, seid ihr Freunde? Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Und die Memes funktionieren so, dass man dann immer sozusagen den Figuren oder den Charakteren noch Worte in den Mund legt. Hier werden denen in den Mund gelegt, die Technik sagt ja, na klar sind wir Freunde und die Gesellschaft sagt nein. Und das ist ein bisschen das Thema, das Oberthema auch dieses Abends, zu explorieren und zu überlegen, in welchem Verhältnis Technologien, in dem Fall digitale Technologien und Gesellschaft, eigentlich stehen. Und wir kommen also zu diesem Meme auch am Ende des Vortrags zurück. Ich habe drei Fragen, die den Vortrag heute strukturieren. Die erste Frage ist die Frage danach, warum es eigentlich wichtig ist, über digitale Zukünfte zu sprechen und warum das eine Frage von sozialer Gerechtigkeit ist. Die zweite Frage, die Frage danach, was eigentlich Digitalisierung ist, was Digitalisierung bedeutet. Und hier geht es vor allen Dingen darum, auch deutlich zu machen, dass Digitalisierung nicht ein homogener Prozess ist, sondern Menschen sehr unterschiedlich betrifft und Menschen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der Einführung digitaler Technologien haben. Und die letzte Frage ist dann die Frage danach, wie digitale Zukünfte sozial gerecht gestaltet werden können, weil, wie man vielleicht aus der Frage schon entnehmen kann, es eine Problematisierung dessen gibt, dass Digitalisierung natürlich für unterschiedliche Gruppen von Menschen unterschiedliche, sagen wir mal, Teilhabechancen erhöht oder eben auch nicht. Ich werde mich vor allen Dingen auf ganz allgemein auf digitale Technologien beziehen und nicht so sehr auf künstliche Intelligenz. Wenn Sie dazu Fragen haben, können wir das gerne in der Fragerunde sozusagen angehen. Aber für diesen Vortrag habe ich es jetzt erstmal etwas allgemeiner gehalten. Dann kommen wir zur ersten Frage. Und die erste Frage ist, warum ist es eigentlich wichtig, über digitale Zukünfte zu sprechen? Und die erste Antwort ist, dass Zukunft nicht einfach nur passiert, sondern dass Zukunft gemacht wird. Und zwar durch Erwartungen, durch Vorstellungen, durch Visionen, aber auch durch Hypes, die Diskurse darüber prägen, was vorstellbar ist und was wünschenswert ist. Und digitale Zukünfte sind auch insofern wichtig, weil digitale Technologien nicht einfach nur Werkzeuge sind, die wir nutzen, sondern weil sie soziale Beziehungen und Gesellschaft in einer ganz besonderen Art und Weise prägen und auch unseren Zugang zu Welt. Und was ich damit meine, das werde ich jetzt im ersten Teil dieses Vortrags erläutern. Das ist ein Bild von 1910 oder 1901, man ist sich nicht ganz sicher, es ist auf jeden Fall über 100 Jahre alt und es zeigt die Vision der Schule im Jahr 2000. Und was man hier ganz schön sehen kann, ist, dass diese Zukunftsvision von Schule und wie Schule in also 100 Jahren aussehen soll, ganz stark davon geprägt ist, welche Arten von Technologien es wohl geben wird zur Unterstützung des Lernens. Also was man hier ganz schön sieht, rechts ist der Lehrer, der gibt die Bücher ein, dann wird gedreht und dann bekommt jeder Schüler merklich durch dieses Gerät also Wissen mitgeteilt. Eine andere Vision kommt aus den 1960er Jahren, diesmal nicht aus Frankreich, sondern aus Japan, die auch eine Vision von der Schule der Zukunft zeigt, wo wiederum digitale Technologien eine sehr prägende und wichtige Rolle spielen. Und zwar sieht man, dass vorn die Lehrerin erklärt, wie man multipliziert, jedes einzelne Kind rechnet das an seiner Rechenmaschine aus und dann wird im Prinzip für jedes einzelne Kind kontrolliert und links unten sieht man, dass einer falsch gerechnet hat, der wird also sofort geschlagen. Also es gibt sozusagen individuelles Feedback. Was ganz interessant ist an diesen Visionen ist, dass das nicht nur sozusagen Überlegungen oder Imagination sind, sondern dass die ganz stark geprägt haben, wie digitale Technologien für Bildungskontexte entwickelt wurden. Also worüber man heute spricht, wenn man über digitale Bildung spricht, spricht man eben über Personalisierung und Individualisierung. Einzelne Schüler bekommen sozusagen individuell Feedback durch digitale Technologien. Und das bringt sozusagen mich zu der Einsicht oder zu dem, was man sagen kann, wenn man überlegt, wie im Prinzip Zukunft imaginiert werden, dann werden die sehr häufig imaginiert, entweder aus einer Idee des gesellschaftlichen Wandels heraus, also beispielsweise alternde Gesellschaft, hier ganz schön dargestellt durch dieses Comic rechts, wo also die Welle der Alten überschwappt und die Jungen sozusagen bedroht, oder links ein bisschen weniger dramatisch, aber dennoch aussagekräftig eine Alterspyramide. Und die Idee, dass also bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen technischer Antworten bedarfen. Und das ist was wir jetzt innerhalb dieses Vortrages sehr viel oder was ich sehr viel ausführen werde, ist im Prinzip die Idee, dass Altern oder eine alternde Gesellschaft ein Problem ist, für das es also eine technische Antwort geben muss. Weil wir haben eine Pflegekrise, wir haben also nicht genug Menschen, die perspektivisch unterstützen und wir brauchen dafür Technologien, Pflegetechnologien. Worauf ich heute weniger eingehen werde, sind andere gesellschaftliche Themen, große Themen, zu denen, wenn Sie überlegen, wie Sie in der Zeitung beispielsweise drüber lesen, natürlich auch häufig technische Antworten als Lösung gegeben werden. Also Stichwort Klimakrise oder auch Krieg und Konflikte. Das ist sozusagen eine Variante dessen, wie man sich Zukünfte verwoben, sagen wir mal, mit Technologien vorstellt. Das andere sind externe Faktoren, die sich eher auf die digitalen oder andere Arten von Technologien beziehen. Was Sie hier rechts sehen, ist eine Grafik der Firma Gartner, die sozusagen jedes Jahr eine Übersicht erstellt über neue Technologien, die eingeführt werden, von denen man erwarten kann, dass sie im Prinzip bestimmte gesellschaftliche Bereiche revolutionieren. Und auch hier sieht man, dass also ähnlich wie bei den, sagen wir mal, gesellschaftlichen Treibern, die sagen, wir brauchen Technologien, die im Prinzip Antworten geben auf prominente Probleme, dass hier sozusagen andersherum funktioniert, dass man sagt, also es gibt bestimmte technische Innovationen und Fortschritt, zum Beispiel künstliche Intelligenz oder aber auch Neurotechnologien, die in Anwendung kommen in Gesellschaft und sozusagen auch ihre Anwendung suchen. Wenn man bei der künstlichen Intelligenz bleibt, und das werden Sie, das sind jetzt hier englische Artikel aus Zeitschriften, aber das werden Sie auch aus deutschsprachigen Zeitschriften kennen, wird eben künstliche Intelligenz, sei es generative KI oder auch andere Arten künstlicher Intelligenz, eigentlich als unausweichlich dargestellt. Das heißt, diese Arten von Technologien kommen und wir als Gesellschaft müssen im Prinzip lernen, damit zu leben und müssen lernen, das zu adaptieren. Das heißt, die Frage stellt sich gar nicht so sehr, was für Technologien entwickelt werden und wie diese Technologien aussehen, sondern es wird angenommen, diese Technologien kommen und die werden Gesellschaft verändern und prägen. Wenn man sich das anschaulich, was machen ja WissenschaftlerInnen häufig, einmal so eine Grafik anschaut, dann kann man sagen, okay, wir haben also zum einen einen technischen Wandel, einen technisch induzierten Wandel oder technisch getriebene Innovation und auf der anderen Seite auch gesellschaftlichen Wandel. Und was mich jetzt hier heute in dem Vortrag interessiert, ist also die Frage, wie die eigentlich beide miteinander zusammenhängen. Und inwieweit man also sagen kann, dass technischer Wandel Änderungen in Gesellschaft induziert und welche Arten von Veränderungen das sind, aber auch wie gesellschaftlicher Wandel Technologien und die Entwicklung von Technologien beeinflusst und verändert. Ich gehe jetzt noch mal ganz weit zurück, aber nicht ganz in die Urzeit der Menschheitsgeschichte, sondern in die Zeit, in der Fahrräder entwickelt wurden. Jetzt vorhin schon das Schulbeispiel gesehen, jetzt hier das Beispiel der Fahrräder. Das ist eine ganz prominente Studie sozusagen über die Art und Weise, wie man sagt, auch soziotechnische Systeme entwickelt werden, weil nämlich das Interessante an den Fahrrädern ist, man denkt, okay, da wurden die also entwickelt und man hatte natürlich am Anfang, sahen die recht witzig aus mit diesen großen Rädern. Später hat man gesagt, das ist eher unsicher, auf so großen Rädern zu fahren, die müssen also kleiner sein. Da ging es um technische Fragen der Sicherheit. Es ging aber auch darum, was das Fahrrad für unterschiedliche Gruppen von Menschen in Gesellschaft bedeutet hat. Und das war zum Beispiel auch die Tatsache, dass das Fahrrad für Frauen eine Möglichkeit war, sich zu emanzipieren und Emanzipation sozusagen zu begründen. Das ist ja ein Beispiel aus einer Studie, die mit historischen Materialien gearbeitet hat, die sagt, also der Anblick einer Frau auf einem Fahrrad, in besonderen in einem gegabelten Kostüm, wurde in den Köpfen vieler Schaulustiger bald mit der neuen Frau in Verbindung gebracht. Sie können sich erinnern, vielleicht wissen Sie das noch aus dem Geschichtsunterricht, Frauen hatten natürlich keine Hosen an, konnten eigentlich nicht Fahrrad fahren. Fahrradfahren war was für Männer. Und plötzlich gab es also Frauen, die anders sich kleideten und die sich getraut haben, auf diese Fahrräder zu steigen. Und die haben das nicht nur gemacht, um sich schnell fortzubewegen, sondern die haben das auch gemacht, um ein politisches Statement sozusagen zu geben. Das Fahrradfahren wurde also nicht nur als ein Mittel angesehen, um physisch voranzukommen, sondern auch um neue Formen gesellschaftspolitischer und geschlechtsspezifischer Mobilität in Gang zu setzen. Das heißt also, was man an dem Beispiel des Fahrrads ganz schön sieht, ist, dass diese Art von Technologie eben nicht nur ein Werkzeug der Fortbewegung war, sondern auch ein Mittel, sich soziopolitisch zu positionieren. Also die neue Frau, die sich auszeichnete als jemand, der ein aktives Leben führen wollte. Es wurde auch davor gewarnt, dass Frauen ein sogenanntes Bicycle Face oder Fahrradgesicht bekommen. Wenn man schnell mit dem Rad fährt, dann hat man eben ein rotes Gesicht und dann wurden junge Frauen davor gewarnt, das würde so bleiben und dann würde sie eben niemand mehr heiraten. Also die Gemüter sind wirklich hochgekocht. Eine andere Art von Technologie, die noch die auch noch weiter zurückliegt, ist beispielsweise die Eisenbahn, die Eisenbahnreise. Wir werden das vielleicht auch in historischen Romanen oder im Geschichtsunterricht gelernt haben, dass natürlich die Eisenbahnreise auch erstmal beäugt wurde, dass man es gefährlich fand, überhaupt so schnell von A nach B zu kommen. Aber es war auch in den Augen vieler eine Möglichkeit, sozusagen ganz andere gesellschaftliche Imagination zu entwickeln. Also beispielsweise gerade in Europa lange immer noch ähnlich den Pferdekutschen sozusagen einzelne Compartments, während man in den USA schon Großraumwagen hatte, wo es sozusagen keine Klassenunterschiede gab, was dann dazu führte, dass also viele Kommentatoren der großen Hoffnung waren, dass also sozusagen dieser klassenlose Großraumwagen auch zu einer Demokratisierung von Gesellschaft insgesamt führen würde. Das heißt also, das waren jetzt kurze Beispiele, kurze Ausflüge. Wenn wir über technischen Wandel und über gesellschaftlichen Wandel nachdenken, dann sind das nicht zwei Dinge, die unabhängig voneinander stattfinden, sondern das sind Dinge, die miteinander in Verbindung stehen. Und die stehen in unterschiedlichen Arten und Weisen in Verbindung. Man kann nämlich beispielsweise, wenn wir jetzt über das Fahrradbeispiel nachdenken, darüber reflektieren, wie sich Norm, Werte und Vorstellungen verändern. Also durch die Nutzung von Fahrrädern beispielsweise, durch junge Frauen, verändern sich Vorstellungen darüber, was Frauen können, was Frauen dürfen und wo Frauen sozusagen hingehören. Es verändert, das werden wir im Verlauf meines Vortrags sehen, auch Praktiken. Im Fall sozusagen des Fahrradfahren, der Fortbewegung, es verändert Gesetze und Standards. Das habe ich jetzt weniger angegangen, das haben Sie aber sicherlich auch mitverfolgt in der Presse, wenn es jetzt beispielsweise um die Regulierung von künstlicher Intelligenz geht, wo also ganz stark danach gefragt wird, dass der Gesetzgeber reguliert. Es führt zu einem Wandel von Kommunikation, sowohl zwischen Menschen als auch über bestimmte Dinge, die von Technologien verändert werden. Es beeinflusst Beziehungen und Rollen und es beeinflusst Handlungsmacht, also die Macht darüber, wer sozusagen wie Entscheidungen trifft. Und das Interessante ist sozusagen, wenn man sich das anschaut und der Argumentation sozusagen folgt, dass Technologien nie immer nur ein Werkzeug sind oder ein objektives anderes, sondern eigentlich eingebettet in, sagen wir mal, soziale Systeme und Praktiken, dass es dann diese Verschmelzung gibt, die eben eine digitale oder eine soziotechnische Gesellschaft verändert. Jetzt haben wir uns Beispiele angeschaut, die eher nicht digital waren. Und zwar das Fahrradfahren und die Eisenbahn. Vieles von dem, was ich gesagt habe, betrifft aber natürlich auch neue Arten von Technologien wie digitale Technologien. Und das bringt mich also zur zweiten Frage des Abends und das ist die Frage, was ist eigentlich Digitalisierung? Ich habe ursprünglich, als ich angefangen habe zu studieren, Informatik angefangen zu studieren, weil ich dachte, man muss verstehen, wie diese technischen Systeme funktionieren, damit man versteht, wie die Gesellschaft verändern. Das hat nicht ganz gereicht, aber was hieraus auch ganz schön deutlich wird, ist, dass die Informatik selbst eigentlich Digitalisierung erstmal nur als einen technischen Prozess versteht, nämlich die Konvertierung, sagt man, von analogen Informationen in diskrete Dateneinheiten, also in Nullen und Einsen. Und jetzt sind hier ein paar Beispiele gegeben, wo wir Sie sich vielleicht auch oder einige von Ihnen noch erinnern können, an analoge Telefone oder analoge Schallplatten, die mittlerweile digitalisiert sind. Digitalisierung meint aber auch in den Sozialwissenschaften was ganz anderes, und zwar die Ausbreitung digitaler Technologien und die zunehmende Durchdringung all unserer Lebensbereiche. Das heißt also nicht nur diesen technischen Prozess der Konvertierung in digitale Einheiten, sondern tatsächlich die zunehmende Wichtigkeit von digitalen Technologien. Es gibt mittlerweile auch Forscherinnen und Forscher, die von Postdigitalität sprechen, weil sie sagen, es ist sowieso alles digital, man bräuchte es eigentlich nicht mehr herausnehmen. Das heißt also, wenn wir uns jetzt unsere Grafik nochmal anschauen, dann können wir sagen, das, was eigentlich die Soziologie interessiert, ist die Frage, wie sich eigentlich verschiedene gesellschaftliche Bereiche durch Digitalisierung, also durch digitale Technologien verändern. Und was wir sehen, ist, dass es eine große Heterogenität gibt. Das heißt also, die Art und Weise, wie digitale Technologien unterschiedliche Bereiche sozialen Lebens verändern, die ist nicht immer gleich. Und die ist nicht gleich zwischen, sagen wir mal, Ländern im globalen Norden und Ländern im globalen Süden, aber auch innerhalb von Ländern, beispielsweise Österreich oder anderen europäischen Ländern, gibt es eine große Heterogenität dessen, wie Menschen digitale Technologien und die Digitalisierung ihres Alltags erleben. Jetzt ein Beispiel, und darauf werde ich jetzt im Folgenden im Vortrag vor allen Dingen fokussieren, und das sind digitale Technologien im Bereich der alternden Gesellschaft oder des Alterns. Was man hier sieht, ist ein Schaubild von verschiedensten Arten von digitalen Technologien, die also Einzug halten in die Wohnungen und Häuser älterer Menschen, um ihnen ein längeres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und das reicht also von Sturzfallerkennungsmatten über Gesundheitsmonitoring. Es gibt also ganz links sieht man einen kleinen assistiven Roboter, der kommt und was zu trinken bringt oder daran erinnert, dass man seine Medikamente nimmt. Es gibt smarte Kühlschränke, die man öffnet, um zu sehen, wie oft man tatsächlich trinkt oder nicht. Auch smartes Geschirr. Und all diese Technologien sammeln auch Daten über das Verhalten älterer Menschen, also derjenigen, die sie eigentlich unterstützen sollen. Und diese Daten werden dann genutzt, um sie auszuwerten von Pflegediensten oder aber auch von Angehörigen. Das wirft eine Reihe von Fragen auf, auch eine Frage dazu, inwieweit tatsächlich Leben selbstbestimmt ist, wenn man so überwacht wird. Was das auch macht mit dem eigenen Empfinden von Freiheit und Autonomie. Auf der anderen Seite stellt es natürlich auch Fragen danach, inwieweit solche Technologien tatsächlich in der Lage sind, längere Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen. Also diese Beispiele gehen sozusagen weiter. Ich habe jetzt hier nochmal zwei mitgebracht, aus der New York Times, eins rechts. Und eins aus der Washington Post, die sind in der Zeit entstanden, als Corona sozusagen alle Menschen in den Lockdown verbannt hatte, wo also diese Arten von Technologien nochmal eine viel stärkere Nutzung erfahren haben oder Nachfrage, wenn man sich nicht mehr sehen konnte. Und diese Technologien dann im Prinzip genutzt wurden, ne, um, sagen wir mal, ältere Angehörige in ihrem Lebens zu unterstützen oder eben auch zu überwachen. Was man ganz schön sieht, ist die Frage, die hier links auch gefragt wird, ob nämlich dieses Altern zu Hause eigentlich zu einem sehr hohen Preis kommt, nämlich dem Preis der Überwachung und des sozusagen Verlusts von Unabhängigkeit. Also Surveillance can be a price of independence. Also muss ich mich eigentlich zwangsläufig in diese Überwachung hineingeben. Und es gibt andere Arten von Technologien, die Einzug in die Häuser älterer Menschen halten. Hier zum Beispiel einen Sozialroboter, LEQ. Der kann mit ihnen reden, der kann Witze erzählen und der kann sie aber auch an sozusagen die Medikamente erinnern. Gerontologische Forschung hat eben herausgefunden, dass sozusagen die wichtigste das wichtigste Kriterium oder Faktor für ein längeres Leben ist die soziale Eingebundenheit. Das heißt also, in Kreisen der kritischen Altersforschung oder überhaupt der Alternsforschung wird eigentlich gesagt, dass soziale Isolation das größte Risiko ist, für Menschen früher zu sterben. Und eine Antwort, und da sehen wir wieder, wie die Antwort der Technologie kommt auf soziale Probleme, ist eben zu sagen, okay, dann brauchen wir jetzt soziale Roboter und die unterhalten sich mit uns und damit lösen wir dieses Problem, dieses vermeintliche. Das heißt, auch hier können wir darüber reflektieren, wie diese Technologien eigentlich bestimmte Prozesse einfach, beispielsweise Prozesse des Alterns, und dann bin ich oben wieder rechts bei den Normwerten und Vorstellungen, in einer bestimmten Art und Weise als ein Problemrahmen, was technisch gelöst werden muss. Und zwar häufig, und das ist sozusagen dann im dritten Teil des Vortrags wichtig, häufig eigentlich ohne diejenigen, die diese Technologien dann am Ende nutzen sollen oder ihnen ausgesetzt sind. Es gibt unzählig viele Bücher, die über die Risiken und auch die Gefahren digitaler Gesellschaft sprechen. Wir reden auch häufig über die, sagen wir mal, die Chancen, die digitale Technologien bieten. Aber es gibt eben auch sehr viele, die sehr kritisch dem gegenüberstehen, wie diese Technologien Gesellschaft verändern. Wenn man das ein bisschen zusammenfassen möchte, könnte man eigentlich sagen, es gibt unterschiedliche soziale Aspekte, die sozusagen sich aus diesem, ja, aus diesen neuen Formen der Verwobenheit von sozialen Praktiken und digitalen Technologien ergeben. Und das ist zum einen, wie man oben links sieht, Überwachung und Kontrolle. Darüber habe ich jetzt recht viel gesprochen, gerade wenn es um die Smart-Home-Technologien geht. Sie ermöglichen aber auch beispielsweise und erfordern neue Formen der Teilhabe und der Partizipation. Also viele von Ihnen werden sicherlich auch WhatsApp oder andere soziale Netzwerkdienste haben, die eben ermöglichen, dass man mit Freundinnen, Freunden, Enkeln, Enkelinnen in einem engen Austausch sein kann und an dem Leben teilhaben kann in einer Art und Weise, wie es eben früher nicht der Fall war. Wenn man über künstliche Intelligenz vor allen Dingen spricht, gibt es sehr viel Forschung auch zur Frage von Ungleichheit und Diskriminierung, also inwieweit bestimmte Technologien Menschen ausgrenzen und Menschen sozusagen diskriminieren. Aber es führt auch zu höherer Transparenz und Rechenschaftlichkeit, indem man nämlich beispielsweise, wenn man jetzt im öffentlichen Sektor denken würde, eben viel besser nachvollziehen kann, wofür beispielsweise Geld ausgegeben wurde. Worauf ich jetzt gerne im dritten Teil des Vortrags fokussieren würde, wäre allerdings die Frage nach Teilhabe und Partizipation. Und zwar aus der Perspektive heraus, dass man nicht nur fragt, wie ermöglichen diese Technologien Teilhabe und Partizipation, also beispielsweise dadurch, dass ich soziale Netzwerke nutzen kann, sondern auch, welche Formen der Teilhabe und der Partizipation gibt es eigentlich für uns, um digitale Zukunft zu gestalten. Und dieses Gestalten, das hatte ich ja am Anfang schon eingeführt. Warum ist es überhaupt wichtig, über digitale Zukünfte zu sprechen? Naja, diese digitalen Zukünfte werden eben auch durch bestimmte Visionen und Vorstellungen geformt. Und häufig sind das Visionen und Vorstellungen, die Technikentwicklerinnen über die Lebenskontexte und die Lebensrealitäten derjenigen haben, für die sie digitale Technologien entwickeln. Ich habe Ihnen einen Beitrag mitgebracht von einem Workshop, den wir hier in Graz gemacht haben, der bei Steiermark heute erschienen ist. Und ich werde jetzt schauen, ob ich den tatsächlich jetzt Ihnen zeigen kann. So. Okay. Sieht gut aus. so anschaut, aber ich kann das kurz. Achso, nee, ich würde es jetzt einfach zeigen, weil ich fand die Bilder ganz schön. Das ist okay. So. Sie können sich das auch anschauen, das gibt es auf der Uni-Seite, das ist nur ganz kurz. Aber was ganz schön ist an dem Video, was man hier sieht, ist das Haus Esther. Das ist in der Bethlehemgasse bei den geriatrischen Zentren. Und im Haus Esther gibt es einen Raum, der heißt Leichter Lebenraum. Und was Sie hier ganz schön sehen in diesem Leichter Lebenraum, sind also unzählige verschiedene Arten von Technologien, nicht nur digitalen, die also älteren Menschen dabei helfen sollen, ihren Alltag besser zu bewältigen. Sie sehen also, da Schränke können hoch und runter fahren, es gibt Pflegebetten, es gibt Uhren, die haben eine Notruftaste, vielleicht kennen das auch einige von Ihnen, wenn man hinfällt, dann gehen die an. Es gibt Technologien, die einen erlauben, virtuell auf Reisen zu gehen, die eingesetzt werden vor allen Dingen in Pflegezentren, wo Menschen eher mobilitätseingeschränkt sind. Und was wir dort gemacht haben, gemeinsam mit Kolleginnen vom CIRAG, das ist das Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Care-Forschung hier in Graz, sind also Workshops gewesen, um zu überlegen, wie eigentlich Technikzukünfte des Alterns aussehen könnten. Also wie könnte man sich vorstellen, dass ältere Menschen in der Zukunft leben und welche Arten von Technologien spielen da eine Rolle? Und das Interessante bei dieser Art von Workshops ist, dass man im Prinzip weggeht davon, Alter nur als einen defizitären Prozess zu sehen, weil das ist es nämlich, was die meisten dieser Technologien dort tun. Die sehen Altern im Prinzip als einen biomedizinischen Verfallsprozess, der technischer Lösung und Unterstützung bedarf, also sehr stark defizitorientiert. Und was wir in dieser Arten von Workshops versuchen, ist das im Prinzip rumzudrehen und zu sagen, also ältere Menschen haben so viel Lebenserfahrung, die sind häufig sehr engagiert in ihren Stadtteilen, in ihren Gemeinschaften. Es gibt ganz viel Ressourcen, die man anzapfen könnte und einen ganz, sagen wir mal, bunten Lebensalltag älterer Menschen. Wieso muss man eigentlich, wenn man digitale Technologien oder andere Arten von Technologien entwickelt, immer nur auf die Defizitperspektive schauen? Warum kann man das nicht aus einer sozusagen anderen Perspektive heraussehen? Weil nämlich, und das ist auch ein Problem sozusagen mit dieser Art von Technologien, wenn Technologien immer nur auf die Defizite schauen, dann rahmen die natürlich auch unser Verständnis von Altern in einer bestimmten Art und Weise, nämlich als einen Verfallsprozess, der irgendwie gelöst werden muss. Was ich jetzt gerne machen würde im letzten Teil des Vortrags, ist Ihnen zwei Projekte vorzustellen, wo wir versucht haben, gemeinsam mit älteren Menschen digitale Technologien zu entwickeln und eben auch alternative digitale Zukünfte. Wenn man sich das einmal anschaut, wie eigentlich Technologien entwickelt werden, dann ist das hier eigentlich sozusagen so eine prototypische Verlauf. Also man hat eine bestimmte Problemdefinition und für die werden Lösungen entwickelt. Und dann kann man sich überlegen, gibt es verschiedene Arten technischer Lösungen, die man für ein Problem entwickeln könnte. Man entwickelt Prototypen und dann hat man seine digitale Lösung, die kommt in die Anwendung. Ein Riesenproblem bei dieser Art von Technikentwicklung ist, dass das Problem sozusagen immer schon vordefiniert ist. Als ich angefangen habe, Informatik zu studieren, hat einer Professor zu mir gesagt, für jemanden, der einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und das ist nämlich das, was häufig in diesen Technikentwicklungsprozessen passiert. Man geht davon aus, dass das Problem an und für sich existiert und man dafür eine technische Lösung entwickelt. Was man allerdings weniger versteht, ist das, und das ist das, was ich eingangs versucht habe, deutlich zu machen, dass natürlich technische Lösungen das Problem auch immer mitkonstruieren. Das Problem existiert nicht an und für sich, sondern das Problem ist sozusagen immer innerhalb der technischen Lösung auch gefangen. Was wir also versucht haben in unseren Projekten und auch in anderen partizipativen Designprojekten, ist zu sagen, man muss eigentlich viel früher anfangen. Und man muss viel früher sozusagen mit den Menschen, deren Lebenswirklichkeit von diesen Technologien beeinflusst werden, zu überlegen, was sind eigentlich Bereiche ihres Lebens, bei denen sie sich überhaupt vorstellen könnten, dass Technologien eine Rolle spielen könnten. Und wenn man diese Bereiche dann sich sozusagen erforscht hat, dann zu sagen, und was ist jetzt das spezifische Problem, was ich habe, für was ich eine technische Lösung brauche? Und ein Projekt, bei dem wir das gemacht haben, war ein Projekt, das hieß Mobil im Alter oder Mobile Age. Das war ein Projekt, was von der Europäischen Union unterstützt wurde. Und da ging es darum, den Zugang älterer Menschen zu öffentlichen Dienstleistungen zu unterstützen und diese auch gemeinsam mit ihnen zu entwickeln, also Methoden zu entwickeln und Werkzeuge, damit ältere Menschen an der Gestaltung und Bereitstellung von digitalen Diensten beteiligt werden können. Es ging vor allen Dingen um die Nutzung von offenen Daten. Das sind Daten, die die Verwaltung zur Verfügung stellt. Und wenn Sie sich erinnern, wir haben vorhin, es gab einen Reiter zu Transparenz, also die Erhöhung von Transparenz durch digitale Technologien. Ein Versprechen von Digitalisierung im öffentlichen Sektor ist, dass wenn Verwaltungen ihre Daten sozusagen wiederverwendbar veröffentlichen, dass das zu mehr Transparenz und Teilhabe führt. Und wir haben gesehen, es gibt ganz viele tolle Projekte, wo zivilgesellschaftliche Akteure in solche Daten nutzen. Aber diese Projekte werden eben zumeist von jungen Männern gemacht, die natürlich ihre eigenen Erfahrungen und Ideen dazu haben, was sozusagen Stadtgesellschaften oder Gesellschaften benötigen. Unser Fokus war also auf älteren Menschen, und zwar in zwei Städten, in Bremen und in Saragossa. Und dann in zwei Regionen, einmal South Lakeland, das ist in England, und in Thessaloniki, in Griechenland. Und alle hatten jeweils einen anderen Zugang. Und ich würde Ihnen jetzt einmal vorstellen, wie so ein Prozess aussehen könnte, was wir da in Bremen gemacht haben. Wir haben über einen Zeitraum von 2x6 Monaten jeweils mit Gruppen von 10 bis 12 älteren Menschen zusammengearbeitet und haben zunächst überlegt, was heißt eigentlich Altern im Stadtteil, also Altern in meinem Stadtteil, und haben Dokumentationsmaterialien entwickelt, die es den Teilnehmern und Teilnehmern erlaubt haben, ihren Alltag zu dokumentieren. Also in den Sozialwissenschaften, was wir sehr häufig machen, sind Interviews. Das heißt, wir befragen Menschen zu ihrem Alltag, zu ihrem Leben, und dann geben die Menschen Auskunft. Was aber häufig passiert, ist, dass man natürlich eher sozusagen das antwortet, was man denkt, was man tut. Wenn man jetzt fragt, wie mobil sind Sie eigentlich noch, ne? Wie oft, weiß ich nicht, sind Sie draußen, wie viel bewegen Sie sich, wo gehen Sie hin? Viele sagen, naja, ich bin schon noch so und so und so und so mobil. Was Dokumentationsmaterialien wie diese erlauben, ist, dass man das tatsächlich mal für eine Woche dokumentiert, und dann haben viele eigentlich zurückgemeldet, dass sie erschrocken waren, wie wenig mobil sie sind, wie eingeschränkt sozusagen ihr Radius ist oder eben auch, was Plätze und Orte sind, die sie besonders schön empfinden. Also beispielsweise hier sehen Sie eine große Karte des Stadtteils, in dem wir gearbeitet haben, wo dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezeigt haben, wo wohne ich, wo wohnen Freunde, wo sind Orte, die mir wichtig sind. Und dann, ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, in Rosa und Grün beispielsweise, Bereiche des Stadtteils, wo ich gern bin oder wo ich gar nicht gern bin. Diese Methode heißt Cultural Probes, die wird auch in anderen Arten von partizipativen Projekten verwendet. Man kann mit Fotos arbeiten, mit Tagebüchern, eben mit Karten oder auch mit ganz vielen anderen Kreativmethoden. Was wir dann gemacht haben, war in dem nächsten Schritt diese Karten, die Sie da gesehen haben, nebeneinander zu legen oder an der Wand, natürlich anonymisiert, und dann mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam auf die Karten zu schauen und zu überlegen, wo sind jetzt eigentlich Unterschiede und wo sind Gemeinsamkeiten und wenn es Unterschiede gibt, warum gibt es Unterschiede? Also was Sie jetzt hier beispielsweise sehen, ist ein und derselbe Kartenausschnitt. Der ist einmal rosa markiert, um zu zeigen, dass die Person dort überhaupt gar nicht gerne hingeht, gar nicht sein möchte. Und einmal grün für eine Teilnehmerin, die gesagt hat, dass das für sie ein Ort ist, an dem sie also unglaublich gern ist und sich unglaublich gern erholt. Und was wir dann gemeinsam in dem Workshop gemacht haben, ist zu verstehen, warum eigentlich das so ein unterschiedliches Bild über die gleichen sozusagen Ort in diesem Stadtteil gibt. Und zu verstehen, was Altern in diesem Stadtteil eigentlich ausmacht. Wir sind dann unter anderem dazu gekommen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt haben, naja, oft haben sie gar keinen Zugang zu bestimmten Informationen, die für die soziale Teilhabe in diesem Stadtteil relevant sind und wissen beispielsweise gar nicht, was sie da erwartet oder nicht erwartet und sind deshalb vielleicht auch verängstigt. Das heißt also, eine Definition oder ja eine Problemdefinition, die wir dann am Ende hatten, war, dass es eigentlich an verfügbaren und auch zugänglichen Informationen mangelt. Was wir dann im folgenden Schritt gemacht haben, gemeinsam, waren Wege und Plätze zu definieren, Treffpunkte, Orte, Kulturangebote, die es erlauben, im Prinzip älteren Menschen im Stadtteil sich zu bewegen und haben gesagt, okay, was sind eigentlich relevante Attribute, die wichtig sind, um Objekte oder Wege zu beschreiben? Das war ganz interessant, weil in Bremen beispielsweise ging es um Bänke, wo stehen Bänke, wo kann ich mich ausruhen? Mit dem Seniorinnenbeirat hatten wir dann darüber gesprochen, es gibt Daten über die Bänke, aber dann hieß es, okay, wir müssen aber auch noch wissen, wie schräg die Bänke sind, damit ich weiß, ob ich überhaupt wieder hochkomme, ob die Bänke überdacht sind. Die Kolleginnen in Zaragoza wollten nicht wissen, ob Bänke überdacht sind, sondern ob ein Baum daneben steht, der Schatten spendet. Also es waren ganz unterschiedliche Dinge, die da in Beziehung gesetzt wurden, je nachdem sozusagen, wo diese Projekte stattfanden, um die Daten in einer Art und Weise zu anzureichern, die sinnvoll ist und die nützlich ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch eine Vielzahl von Informationen, weiteren Informationen gesammelt und erstellt. Und wir haben dann angefangen, gemeinsam einen digitalen Stadtteilführer zu entwickeln. Und das fing eben an damit, dass man das erstmal auf Papier ausgeklebt hat, dass man überlegt hat, ne, welche Inhalte sollen einbezogen werden, wie sollen bestimmte Dinge dargestellt werden. Wir haben dann eine digitale Version erstellt und haben die auch gemeinsam getestet. Und das Wichtige in diesem Projekt ist sicherlich auch zu sagen, wenn man einsteigen würde und sagen würde, okay, wir entwickeln jetzt eine digitale App oder einen digitalen Prototyp, hätten viele der Teilnehmer und Teilnehmer gesagt, oder kann er jetzt gar nicht mitmachen, weiß gar nicht, wie das geht, möchte nicht dabei sein. Die haben aber ganz andere Erfahrung und ganz anderes Wissen, was sie in so einen Entwicklungsprozess einbringen können. Und wenn man das sich wirklich über einen langen Zeitraum die Zeit nimmt, miteinander das auch zu verstehen, dann kann man eben auch gemeinsam andere Arten von Technologien entwickeln. Das ist dann auch zur Anwendung gekommen. Hier sehen Sie die Stadtteilspaziergänge, die wir für Bremen-Hemelingen entwickelt haben. Und eine Teilnehmerin sagte danach, also ich denke, in dieser Hinsicht ist es eine hervorragende Sache, die Leute wieder in Bewegung zu bringen, weil sie dann vielleicht wieder wissen, wo kann ich hingehen, etwas, was sie vorher vielleicht nicht wussten oder gar nicht wussten. Also was sozusagen ganz prominent war, gerade in der früheren Arbeit dieses Projektes, war eher die Unsicherheit, ne? Wenn ich lange nicht an einem Ort war, wie sicher das da ist oder was ich davor finden werde. Wir haben dann auch für die Stadtteile solche gedruckten Versionen entwickelt, damit also auch Menschen, die keine digitalen Geräte haben, die nutzen können. Das heißt also, das ist ein Beispiel dafür, wie man eigentlich digitale Technologien entwickeln kann, nicht nur für ältere Menschen oder für Menschen, sondern auch gemeinsam mit ihnen. Und zwar, indem man eben nicht anfängt, schon von vornherein zu sagen, was das Problem ist, was gelöst werden muss, sondern das gemeinsam miteinander exploriert. Das Zweite, was ich Ihnen jetzt gerne noch vorstellen würde, sind Zukunftswerkstätten. Davon hatten Sie jetzt den Film auch schon gesehen. Solche Arten von Zukunftswerkstätten haben wir in Bremen durchgeführt, aber auch in Bristol und in Graz, sowohl mit älteren Menschen als auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und mit Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, um zu überlegen, wie kann man sich eigentlich die Zukunft des Alterns vorstellen, Stichwort beispielsweise auch altersfreundliche Städte. Es gibt eine Unzahl von oder eine Vielzahl von unterschiedlichen Arten, wie Zukunftswerkstätten aussehen können. War ja auch sehr prominent, sagen wir mal, schon in den 80ern. Heute und vor allen Dingen mit Blick auf digitale Technologien spricht man auch sehr häufig von spekulativem Design, um im Prinzip Räume zu öffnen zum Träumen und zum Vorstellen alternativer Lebensweisen. Weil nämlich, und das hatte ich ja eingangs gesagt, ein Problem bei der Imagination von auch alternativen Zukünften ist natürlich die Frage, wo man zum einen Inspiration herbekommt und inwieweit man aus diesen einmal sehr dominanten Narrativen dessen, was überhaupt wünschenswert und möglich ist, ausbrechen kann. Und wir werden sehen, wie schwierig das in den Workshops ist, die ich Ihnen jetzt gleich vorstelle. Aber das Wichtige ist sozusagen, dass man beim spekulativen Design sich eben eigentlich nicht von externen Faktoren treiben lassen möchte. Also wie ich vorhin gesagt habe, eine externe Faktoren wie demografischer Wandel oder Klimakrise oder technischer Fortschritt, sondern dass man sich eher vorstellt, wie stelle ich mir denn eigentlich das Interieur der Zukunft vor? Also welche sozialen Institutionen möchte ich, welche Normen, welche Wertvorstellungen sollen in dieser Zukunft denn eine wichtige Rolle spielen und dann überlege, wie diese Zukunft denn bevölkert sein kann. Was ein spekulatives Design aber auch erlaubt, ist im Prinzip Fragen darüber zu stellen, welche Dinge im Hier und Jetzt und im Heute eigentlich kritisch zu beurteilen sind. Die also auch zeigen, was sozusagen Grenzen sind und was wir angehen müssen. Ich stelle Ihnen ein Kartenspiel vor, was wir gespielt haben in diesen verschiedenen Workshops. Und zwar heißt dieses Kartenspiel Dinge aus der Zukunft. Und man spielt das in Gruppen von 3 bis 5 Personen und dann kann man sich vorstellen, wenn man einen Workshop hat, das hatten Sie vielleicht vor uns auch in dem Film kurz gesehen, hat man eben mehrere Gruppen von, mehrere Spielegruppen, die immer jeweils 4 Karten haben und sich dann ein Ding aus der Zukunft ausdenken. Und das Kartenspiel, was wir spielen, das hat einen Handlungsbogen, der beschreibt, in welcher Welt man lebt, also in einer Welt des Wachstums oder des Zusammenbruchs, in einer disziplinarischen Welt oder in einer Welt des Wandels, die auch immer angibt, wie weit entfernt sozusagen in der Zukunft dieses Ding ist. Es gibt einen thematischen Kontext, in dem das Ding eingebettet ist. Das Ding selbst, das Objekt, also hier beispielsweise Werbung, und es gibt eine Stimmung, die mit diesem Ding verbunden werden kann. Und was man in den Workshops dann macht, ist, dass jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer sich mehrere Dinge aus der Zukunft imaginiert und die Gruppe sich dann auf eins festlegt, was sie gemeinsam weiterentwickeln. Und dann spielt man mehrere Runden und stellt das Ding sozusagen den anderen Gruppen vor, Dinge, die man besonders mag oder die man nicht mag. Also jetzt hier beispielsweise hat die Gruppe, die hatte Flasche, Neugierde, Erinnerung und Zusammenbruch, sich ein Ding ausgesucht, überlegt, eine Flasche mit einem Chip, Lautsprecher, die persönliche Musik mit neuen und unbekannten Instrumenten verbindet und so Neugierde und Erinnerung weckt und damit den Zusammenbruch sozusagen verhindert und aufhält. Also ein sehr positives Ding. Dann gibt es eine zweite Aktivität, indem man dieses Ding nimmt und im Prinzip wie ein Archäologe, aber nicht in die Vergangenheit, in die Zukunft schaut und überlegt, okay, jetzt habe ich dieses Ding. In was für eine Art von Welt in der Zukunft ist dieses Ding denn eingebettet? Also wenn Sie überlegen, wie Archäologen arbeiten, wenn die Ausgrabung machen, die finden Objekte und überlegen dann, wie diese Objekte wohl, welchen Wert, welche Verwendung, in welchem Kontext die in vergangenen Gesellschaften gestanden haben. Und das Erinnern war ja die Idee sozusagen, dass diese Objekte natürlich immer auch sozusagen Teil einer gesellschaftlichen Realität, gesellschaftlicher Strukturen waren. Und hier würde man im Prinzip nach vorn schauen oder hier schauen die Teilnehmer nach vorn und überlegen, in welcher Art und Weise dieses Ding in der Zukunft denn eingebunden ist. Also wie beeinflusst das bestimmte Lebensbereiche und wie beeinflusst das vielleicht oder welche Wirkung hat dieses Ding auch auf unterschiedliche Gruppen von, in dem Fall älteren Menschen, können natürlich auch andere Menschen sein. Und das kann man sich anschauen für unterschiedliche Sphären, also für die Kultur, fürs Gemeinwohl, für die Bildung, die Politik, die Umwelt. Und das ist ganz interessant, weil nämlich dieses Ding dann plötzlich sozusagen seinen Objektcharakter verliert und man eher versteht, wie im Prinzip Dinge eigentlich immer eingeflochten sind in soziale Beziehungen, in soziale oder soziopolitische, soziokulturelle Strukturen. Sieht man dann ein paar Beispiele von den Workshops. Das waren jetzt die Workshops in Bristol, die wir gemacht haben. Der war recht groß, da hatten wir 25 Teilnehmerinnen, wo also unterschiedlichste Arten von Dingen entwickelt wurden. Ich möchte Ihnen jetzt zwei noch ein bisschen näher vorstellen. Und zwar gab es eine Gruppe, die hatten einen Körperscanner entwickelt. Und die hatten sozusagen als Prompt Wachstum, das Terrain war Lernen, das Objekt Werkzeug und die Empfindung Wohlbefinden. Und die Gruppe hatte also diesen Körperscanner entwickelt, der Menschen von Geburt an erhalten. Und dieser Scanner enthält alle Daten über die Gesundheitsgeschichte der Familie. Und alle Bürgerinnen und Bürger erhalten also diesen Körperscanner und damit soll ihnen ein längeres und gesünderes Leben ermöglicht werden. Und dann waren wir erstmal ein bisschen schockiert. Das war sozusagen der erste Prompt. Und dann haben wir dieses Zukunftsrad, also diese Einbettung in die Gesellschaft gespielt und die sollten sozusagen durchdenken, was das eigentlich für Auswirkungen hat und dann was für eine Art von Gesellschaft dieses Objekt dann besteht. Und da tauchten dann ganz viele Fragen im Prinzip auf, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Gruppe dann formuliert haben, ne? Also wie werden beispielsweise Beeinträchtigungen und Behinderung formuliert? Was für ein Modell von Behinderung wird auch dadurch verstanden? Also darf man überhaupt behindert sein, ne? Oder ist das nicht eigentlich dann ein Gerät, was sozusagen dazu verpflichtet, dass man nicht behindert ist und einer bestimmten gesellschaftlichen biomedizinischen Norm entspricht? Dann fragen danach, wer hat eigentlich Kontrolle zu den Daten, die dieser Körperscanner hat, und wer hat Zugang dazu. Fragen danach, für wen eigentlich dieses Gerät schädlich sein könnte und auch, inwieweit sich unser Verhältnis zum Tod verändert. Und das ist ganz interessant für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sozusagen zu hinterfragen, wie vermeintlich tolle Dinge, die sie für die Zukunft antizipieren, eben doch auch sehr sehr kritische Fragen aufwerfen können. Ein zweites Beispiel ist das sogenannte Quantum-Ei, was entwickelt wurde, also das Quantenauge. Das liegt ein bisschen weiter noch in der Zukunft. In einem Jahrtausend ging es um soziale Teilhabe die Empfindung war sozusagen Überraschung und die Teilnehmerinnen hatten sich eine Maschine überlegt, die Zeit und Orts verschieben kann. Also jeder Mensch kann jederzeit und überall Zugang zu Ereignissen haben. Sie meinen, die Überraschung sei dann, weil man nicht immer weiß, wem man begegnet. Und das Beispiel, was die Gruppe gebracht hat, war ein Termin beim Arzt. Und zwar haben sie gesagt, stellen Sie sich vor, wir sind jetzt krank und wir stellen fest, wir müssen unbedingt einen Arzt sehen. Und in England bei der NHS muss man also 6 Wochen auf den Termin warten. Das ist gesetzlich so vereinbart. Mit diesem Quantenauge kann man immer sofort einen Arzttermin machen, weil man im Prinzip einfach eine Reise in der Zeit zurückreisen kann. Und das natürlich ganz interessant, wenn man überlegt, dass dieses Ding, was die sich also für in einem Jahrtausend entwickelt haben, letztlich eine Antwort darauf gibt, was es als Problem im Hier und Jetzt gibt, nämlich eigentlich eine schlechte medizinische Versorgung. So, wenn wir jetzt darüber reflektieren, was das für Dinge sind, das macht natürlich auch Spaß, sich kreativ zu beschäftigen. Dann haben wir in diesen Workshops festgestellt, dass die eigentlich sehr häufig auf Problemen beruhen, die wir in der Gegenwart als problematisch oder Dinge, die wir in der Gegenwart als problematisch empfinden. Also wie zum Beispiel, dass man keine Arzttermine bekommen kann. Und sie rufen auch recht, sagen wir mal, vertraute und stereotype Vorstellungen und Bilder übers Altern hervor oder verstärken die sogar noch. Also insgesamt über alle Workshops hinweg kann man sagen, es gab einen sehr starken Fokus auf Gesundheit und vor allen Dingen darauf, wie ältere Menschen in die bestehende Infrastruktur reinpassen, also wie man sie sozusagen integrierbar macht. Überraschenderweise gab es ganz wenige Dinge, die zu Kultur oder zu kulturellen Veränderungen Position bezogen haben oder sich das vorgestellt haben. Also die Frage, welche Werte eigentlich unsere Zukunft leiten. Und es gab sehr technologische Vorstellungen davon, wie also sozusagen oder technikgetriebene Vorstellungen davon, wie Technologien soziale Probleme lösen oder beheben. Also sehr stark, sagen wir mal, in diesem, man würde sagen, technisch-soziolinistischen Gedanken. Wenn man die Dinge aus der Zukunft sich anschaut, dann merkt man, dass häufig eben der Schwerpunkt auf der Handlungsfähigkeit und den Möglichkeiten der Technologie liegt und weniger im Prinzip im sozialen Miteinander, was auch eine ganz interessante im Prinzip Beobachtung ist. Und dass uns aber dieses Zukunftsrad erlaubt, dieses Ding oder Objekt im Prinzip in seiner Einbettung zu sehen, nämlich das Ding als eingebettet in eine soziokulturelle, politische oder auch ökonomische Lebenswirklichkeit und im Prinzip auch zu verstehen, dass die Lebenswirklichkeit von älteren Menschen jetzt in dem Beispiel natürlich auch sehr heterogen ist, ne? Also dass viele dieser Technologien, auch wenn man es jetzt im leichter Lebenraum vielleicht sieht, aber gibt es sozusagen noch ganz andere Technologien, also eine homogenisierende Wirkung haben. Also dass man sozusagen ältere Menschen als eine Gruppe von Menschen sieht, für die sozusagen jetzt diese Technologien entwickelt werden müssen. Das Gleiche trifft aber beispielsweise auch im Bildungskontext zu. Okay, das heißt, wenn wir über technischen Wandel oder Digitalisierung sprechen und unsere digitalen Zukünfte, dann ist das eben nicht nur eine Frage dessen, was einzelne Technologien können oder nicht können und ob wir uns adaptieren können oder nicht, sondern viele Technologien, die entwickelt werden, werden natürlich mit bestimmten Visionen, Annahmen, Vorstellungen, Stereotypen über ihre Anwendungskontexte entwickelt und verstärken die dann vielleicht auch noch. Also ich finde, das Altern beispielsweise ein sehr gutes Beispiel dafür ist. Was ich auch gezeigt habe, ist, dass es also nicht eine Folge oder eine Wirkung gibt, sondern dass dieses Zusammenspiel eben ganz unterschiedliche Dimensionen oder Dynamiken entfaltet. Also wir können über Überwachung und Kontrolle sprechen, über Ungleichheit und Diskriminierung, aber es gibt eben auch Möglichkeiten der Teilhabe und Partizipation, die zum einen durch diese Technologien ermöglicht werden, die aber auch gefordert sind, wenn man sagen möchte, Technologien sollen eben nicht stereotyp und diskriminierend entwickelt werden. Und daher sozusagen das Plädoyer mit den 3 Fragen. Es ist wichtig, über digitale Zukünfte zu sprechen, weil diese Zukünfte gemacht werden und die häufig gemacht werden eben von denjenigen, die sich besonders stark und machtvoll artikulieren können. Also beispielsweise, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, die Tatsache, dass eben gesagt wird, diese Technologien kommen und die bleiben bestehen. Wir haben gesehen, dass Digitalisierung ein heterogener Prozess ist. Das heißt also, nicht alle Menschen erfahren Digitalisierung gleich, sondern es ist sehr unterschiedlich, wie der auch in die Lebenswirklichkeit von Menschen eingreift. Ich habe Ihnen zwei Beispiele gegeben, wie man im Prinzip ja auch spielerisch oder spekulativ überlegen kann, wie Menschen digitale Zukunft mitgestalten können, die vielleicht häufig eigentlich nicht als sozusagen die Treiberin von Innovation gesehen werden. Jetzt kommen wir also nochmal zurück zu unserer Eingangs-Meme und der Frage, ob Technologie und Gesellschaft nun Freunde sind oder nicht. Und damit würde ich Sie, ich weiß, Sie haben jetzt sicherlich auch gleich noch Fragen, mit ein paar Fragen in den Abend entlassen. Und zwar der Frage, wer eigentlich bestimmt, für welche Probleme Technologien entwickelt werden und wie diese in den Alltag der betroffenen Menschen eingebettet werden. Die Frage nach Veränderung und wie also sich die zunehmende Digitalisierung in unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen ausprägt. Die Frage danach, wie eigentlich verschiedene gesellschaftliche Akteure an der Gestaltung vom digitalen Wandel beteiligt werden können. Und dann natürlich auch die Frage danach, welche Chancen und welche Herausforderungen Digitalisierung bietet. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf Ihr Feedback und Ihre Fragen.